SWR 2 Tandem.
Seit 20 Jahren verarbeitet Rainer Nowotny Hanf zu Baumaterialien. Ganz legal. In Deutschlands einziger Hanffaserfabrik. Über Jahrhunderte war die Pflanze ein begehrter Rohstoff. Jetzt erlebt sie eine Renaissance. Nicht nur auf dem Acker, auch in der Apotheke hat Hanf wieder Konjunktur. Denn seit März 2017 ist das sogenannte Cannabis-Gesetz in Kraft. Darf Cannabis offiziell als Arzneimittel an Schwerstkranke verschrieben werden. Eine Sendung von Ernst Ludwig von Aster.
Rainer Nowotny stapft über alte graue Betonplatten, umkurvt eine Pfütze, eilt weiter über den Betriebshof, immer an einem langgezogenen roten Backsteinbau entlang. Dahinter ragt ein großer alter Getreidespeicher in den Himmel.
Also grundsätzlich sehen Sie an meinem Outfit, man kommt hier nicht mit sauberen Schuhen wieder raus.
Bei der Hanffaser Uckermark, Deutschlands einziger Hanffabrik. Die liegt ganz im Nordosten der Republik und versorgt Handwerker und Häuslebauer im ganzen Land mit ökologischen Dämmmaterialien und Baustoffen.
Hier haben wir ein Beispiel in Vorsatzschale, Hanfreihen. Und hier noch was ganz Besonderes, ein Hanfputzträger. Der ist gleichzeitig Winddichtungsbahn. Das ist 100% ökologisch. Und sicher sehr viel länger haltbar als jeder geschäumte Kunststoff.
Der Mit-50er streicht über das Holzgerüst, zupft einige Fasern des natürlichen Dämmmaterials heraus. Hiervon wird niemand high, witzelt der Mathematiker. Der Nutzhanf enthält weniger als 0,2% der berauschenden Substanz THC. Vor mehr als 20 Jahren zog Rainer Nowotny aus Berlin in die Uckermark, um den Hanfanbau wiederzubeleben.
Also hier wurde ja bis in 60 Jahre Hanf angebaut und viele Landwirte, die mit uns begonnen haben, ältere Landwirte, die sagten, ach ja, kenne ich noch aus meiner Lehrlingszeit, war schwierig damit. Das war also hier nicht Unnormales. Wir hatten hier in der Uckermark zwei Hanffabriken, eine war in Friedland, eine war in Löcknitz.
Doch beide Fabriken wurden schon zu DDR-Zeiten geschlossen. Rumänien und Ungarn konnten Hanfprodukte günstiger herstellen. Die deutsche Einheit besiegelte dann endgültig das Aus für den Hanfanbau.
Der Hanf wurde hier in der Uckermark am 3. Oktober 1990 verboten mit dem Einigungsvertrag. Vorher war er nicht verboten. Und dann wurde er 5 Jahre später, fast im gleichen Monat, wieder erlaubt. 1996 war das erste Anbaujahr. Und das hatten wir auch sofort hier gemacht. Und nicht nur wir, da hatten auch einige Landwirte gesagt, okay, ich probiere das mal.
Rainer Nowotny muss lächeln, wenn er daran zurückdenkt. Für die Hanf-Renaissance auf dem Acker musste er sich erst einmal in das neue Gesetzeswerk einarbeiten. Dort ist genau geregelt, welche Hanfsorten angebaut werden dürfen. Jeder Anbauort muss dann bei der Landwirtschaftskammer gemeldet werden, ebenso wie Blüte- und Erntezeit. Auf dem Acker präsentiert sich die genügsame Pflanze dann als wahres Wuchswunder.
Ja, sie wird ja erstmal sehr schnell sehr hoch. Das macht der Mais auch. Aber es ist die härteste Faser, die wir kennen, Hanf. Diese unglaubliche Biomasse, die da auch zustande kommt, die muss man bewältigen und man kann sie eben nicht so einfach knicken wie so ein Maishalm. Ja.
Schnell im Wuchs, hart bei der Ernte, das ist die Herausforderung für alle Landwirte, die Hanf anbauen. 3 bis 4 Meter wird die Pflanze hoch, Mähdrescher kriegen sie kaum klein, Umbauten sind teuer und selten effizient.
Keiner hatte eigentlich Ahnung, alle versucht mit irgendwelchen mysteriösen oder abenteuerlichen Versuchen den Hanf mit Standardmaschinen runterzukriegen. Wird heute teilweise noch gemacht mit Maishäckslern, mit Rübenrodern, mit Mähdreschern.
Darum setzten in der Uckermark die Hanffaserfreunde auf einen neuen Weg. Sie tüftelten fast 3 Jahre lang zusammen mit Landmaschinentechnikern. Das Ergebnis parkt jetzt tonnenschwer vor einer Lagerhalle. Quietschgelb, eine Mischung aus Traktor und Mähdrescher. Dezent klebt ein 5-blättriges grünes Cannabisblatt neben der Fahrerkabine.
Ja, hier stecken viele Jahre drin. Die sind nun ordentlich mitgenommen aus, schön dreckig von der Ernte. Also die muss jetzt noch ordentlich abgewaschen werden.
2 große vertikale Trommeln an der Vorderseite ernten die Pflanzen. Mehr als 4000 Tonnen Hanf holte die Maschine im letzten Jahr vom Acker.
Ja, hier haben wir mehrere solche Hallen, wo gelagert wird. 3 Stück haben wir davon. Hier ist das Rohstofflager. Über den Winter und über das ganze Jahr hinaus wird hier in 3 solche Hallen, jede Halle 1000 Quadratmeter, das Stroh gelagert. Reicht nicht aus, diese 3000 Quadratmeter. Wir müssen auch was draußen lagern.
Der Hühne mit dem graumelierten Bart und den schulterlangen dunklen Haaren nickt zufrieden. 8 riesige Gebäude, Lager, Produktionshallen, Verwaltung, Werkstätten. Das Herzstück des Hanfkreislaufes in der Uckermark. Entstanden in den letzten 20 Jahren. Anbauen, ernten, weiterverarbeiten. 20 Arbeitsplätze in einer strukturschwachen Region, in der es sonst nur wenig Arbeit gibt. Hanf sei Dank. Eigentlich ist das nichts Neues, findet Nowotny.
Der Aufstieg Brandenburgs geprägt von Friedrich dem Großen. Was hat Friedrich Großer als großartige Leistung gemacht, was kaum jemand weiß? Er hat die Produktion von Hanf in Preußen, in Brandenburg, in der Mark Brandenburg, angekurbelt. Unglaublich. Das vergisst man oft. Und diese Vielseitigkeit, das war schon früher so.
Seile und Kleidung entstanden aus Hanffasern, Medikamente und Nahrung aus Blüten und Samen. Auch damals war das nichts Neues. Schon im Mittelalter pries Hildegard von Bingen die grüne Kraft. Christoph Kolumbus segelte dank Hanftakelage nach Amerika. Und Luther trank Hanftee gegen den rauen Hals.
Diese Vielseitigkeit, das war schon früher so. In einer gesellschaftlichen Erinnerung blieb die haften, wenn sie auch aus einem einzelnen Kopf entschwand. Aber so als gesellschaftliches Phänomen blieb die Erinnerung da. Und das trägt ja heute auch immer noch die Symbolkraft.
Und mit der lassen sich heute hervorragend Geschäfte machen. Rückblick. Berlin im Frühjahr 2017. Groovige Musik schallt durch den großen Konferenzsaal in einem Hotel im Regierungsviertel. Es ist morgens 8:45. Über der Bühne leuchtet eine Projektion. ICBC, das steht für International Cannabis Business Conference. Ein großes Logo vereint im Hintergrund die Golden Gate Bridge mit dem Berliner Fernsehturm. Ein sonnengebräunter Ex-Polizeichef aus San Francisco scherzt in der ersten Reihe mit kanadischen Firmenbossen. Der US-Kongressabgeordnete Dana Rohrabacher schüttelt alle Hände, die sich ihm entgegenstrecken. Der 71-jährige, ehemalige Redenschreiber von Ronald Reagan, trägt eine rote Baseballkappe mit der Aufschrift Make Cannabis Great Again. Fondsmanager diskutieren mit Pharmaimporteuren. Rasterlockenträger in Kapuzenpullis sitzen neben Beratern in Slimfit-Anzügen. Einige hundert Teilnehmer sind auf die Konferenz gekommen. Auch Peter Wasmuth. Er ist einer der wenigen Apotheker in Deutschland, die seit Jahren Cannabis importieren.
Ja, da kam 2013 eine Patientin zu uns, die eben gefragt hat, ob wir eine Ausnahmeerlaubnis eben beantragen würden und sie beliefern würden. Haben uns für die Dame entschieden und die beantragt, die Ausnahmeerlaubnis.
Ein Apotheker mit Ausnahmeerlaubnis für Kunden mit Ausnahmegenehmigungen. Rund 1000 Patienten haben zu diesem Zeitpunkt in Deutschland eine sogenannte BTM-Bescheinigung der Bundesopiumstelle. Sie leiden zum Beispiel an Krebs, multipler Sklerose oder ADHS. Allen wurde von ihren Ärzten bescheinigt, dass ihnen Cannabis besser hilft als jedes andere verfügbare Medikament. Maximilian Plenerts Ausnahmegenehmigung trägt die BTM-Nummer 462-4766. Er hat sie ordentlich in einer Dokumentenhülle verpackt, in seiner Umhängetasche, ebenso wie eine Dose mit Cannabisblüten. Die hat ihm Apotheker Wasmuth besorgt.
ADHS ist meine Diagnose und ich setze da seit vielen Jahren offiziell jetzt Cannabis ein. Früher musste man ja wirklich wegen einer Therapie erstmal einen Antrag stellen, diese überhaupt beziehen zu dürfen.
Vorne tritt jetzt Alex Rogers ans Mikrofon, der Veranstalter der Konferenz. Ein großer, sportlicher Mitfünfziger, ein Politologe, der 5 Sprachen fließend spricht und auch kein Geheimnis daraus macht, dass er vor mehr als 10 Jahren einmal in Bayern für 6 Monate hinter Gittern saß, weil er mit Cannabis gehandelt hatte.
How's everyone feeling this morning? Make some noise if you're happy to be at the ICBC, everybody. Make a little noise.
Wo immer mit Cannabis legal Geld verdient werden kann, organisiert Rogers seine Konferenzen. Eine Plattform für Investoren, Anbauer, Arzneimittelhersteller. In Kanada, Israel und einigen Bundesstaaten der USA werden mittlerweile Milliarden im legalen Cannabisgeschäft umgesetzt. Mal durch den Verkauf als Medizinalhanf, mal als Genussmittel. Vom grünen Gold fabulieren Unternehmen auf der Suche nach Investoren. Rogers Timing für die Konferenz in Deutschland ist perfekt. Eine Woche zuvor hat die Bundesregierung Cannabis für medizinische Anwendungen zugelassen. Dirk Rehan erinnert sich noch gut an die Aufbruchstimmung vor einem Jahr. Der schlanke Mann mit der Glatze und der markanten Brille ist ein Urgestein der deutschen Hanfszene, Mitbegründer des Hanfjournals und des Hanfverbandes.
Wir haben über 80 Millionen Menschen, die können jetzt relativ klar einen Zugang zu Cannabis kriegen. Laut Gesetz ja sogar oftmals von der Krankenkasse bezahlt. Das ist ein Novum weltweit.
Rehan sitzt zu Hause in Berlin am Esstisch und zieht einen dicken Stapel Unterlagen aus der Tasche. Auf der Konferenz analysierte er die zukünftige Strategie der Bundesregierung in Sachen Medizinalcannabis. Eine neue staatliche Agentur soll die Versorgung der Bevölkerung garantieren. Sie rechnet mit einem Bedarf von rund 2 Tonnen Medizinalhanf pro Jahr. Perspektivisch sollen die in Deutschland angebaut werden. So steht es in einer internationalen Ausschreibung. Der Staat als Cannabiskunde, eine Premiere in Deutschland. Eine ganze Branche ist elektrisiert.
Das Bedürfnis, der Wunsch, nicht die Chance zu verpassen. Also das müssen wir auch ganz klar sagen. Es ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit den Bioläden am Anfang. Die sind aus dieser Schmuddelecke langsam rausgekommen und wollten natürlich wissen, kann ich irgendwas machen, kann ich irgendwo einsteigen?
Auch Dirk Rehan will einsteigen und rechnet sich gute Chancen aus. Seit Jahren betreibt der 43-Jährige einen Versandhandel für Gewächshausbedarf, liefert von der Beleuchtung über Messtechnik bis zum Dünger alles, was der ambitionierte Pflanzenfreund für den Indoor-Anbau braucht. Streng legal, wie Rehan immer wieder betont.
Die Vision war, gemeinsam eine Produktion für Cannabisblüten in Deutschland aufzubauen. Dieser deutsche Partner ist eben ein sehr großer Teilnehmer im phytopharmazeutischen Markt in Deutschland, ein Inverkehrerbringer von vielen Tonnen phytopharmazeutischen, pflanzlichen Produkten, Rohstoffen für Medizin.
Dirk Rehan und seine Partner gründen eine neue Firma, die PRW Phyto, und bereiten alles vor, um im Medizinalhanf-Monopoly mitzubieten. Die Spielregeln sind durch die staatliche Cannabis-Agentur klar definiert. Alle Bewerber können Punkte sammeln, je nach Qualifikation. Für Erfahrungen im Anbau pflanzlicher Arzneimittel gibt es beispielsweise 20 Punkte. Die haben Rehan und sein potenzieller Partner bereits sicher. Die meisten Punkte aber gibt es für den nachgewiesenen Anbau von Medizinalhanf. Damit aber hat in Deutschland niemand Erfahrung. Schließlich war der Anbau hierzulande illegal.
Der deutsche Partner eben zu uns meinte dazu, wenn ihr jemanden findet, noch einen kanadischen oder israelischen Partner, der die 40 Punkte, das waren eben dieser Teil der Punkte für Produktion von Cannabisblüten in medizinischer Qualität, wenn wir den finden, dann ist er mit an Bord.
Dirk Rehan und seine Kollegen brauchen dringend Unterstützung aus dem Ausland. Kanada, Israel, Holland, das sind die 3 großen Player im internationalen Medizinalhanfgeschäft. Sie haben 10 bis 15 Jahre Vorsprung in der Cannabisproduktion, bei der Saatgutentwicklung, den Anbauverfahren und der Weiterverarbeitung. Während Dirk Rehan international nach Cannabis-Investoren sucht, stapft Rainer Nowotny über das Betriebsgelände in der Uckermark. Auf dem Dach der 200 Meter langen Produktionshalle glänzen Solarmodule.
Wir erzeugen oben auf dem Dach so viel Strom, wie wir unten verbrauchen. Also wenn die Sonne scheint, wird jedes Elektron, was dort oben wandert, und in der Produktion benötigt. Wir können theoretisch autark leben.
Früher wurde hier in der Halle Getreide getrocknet. Heute wird hier Hanf verarbeitet. Zu Hanflehm, Hanfmörtel, Hanfdämmstoff. Wir sind ein traditioneller Handwerksbetrieb, sagt Nowotny.
So, wir machen mal eine kleine Runde. Hier haben wir 2 interessante Wandaufbauten. Das ist ein Wandaufbau mit Hanflehm. Der steht schon 1,5 Jahre draußen. Trotz Bewitterung hat er eigentlich kaum Zersatz.
Auf 400 Hektar lässt die Faserfabrik heute Nutzhanf anbauen. Vor allem Biolandwirte machen mit. Und es gibt immer mehr Interessenten.
Die erkennen die ganz großen Vorteile des Hanfes, was mehr oder weniger Spritzmittel jeglicher Art ersetzt. Man hat trotzdem die Effekte zum Beispiel der Unkrautunterdrückung. Also Hanf ist ein derartig gutes Bioherbizid. Also die Unterdrückung und Bereinigung des Standortes, vom Unkraut, insbesondere von Quecke, großes Problem manchmal. Das schafft der Hanf sehr gut.
Der Markt für Naturbaustoffe hat sich in Deutschland in den letzten Jahren etabliert. Und auch das ist zu einem wesentlichen Teil der Hartnäckigkeit der Hanffaserfabrik zu verdanken. Denn deren natürliche Dämmstoffe wollte das Deutsche Institut für Bautechnik, kurz DIBT, ursprünglich nicht zulassen. Die damals bestehenden Prüfnormen waren ganz auf industrielle Dämmstoffe zugeschnitten.
War nicht ganz einfach mit den Zertifizierungen. Insbesondere hat uns das DIBT gleich mal gesagt, ihre Dämmstoffe zertifizieren wir nicht, das wollen wir nicht. Ja, wir haben dann die Europäische Union genutzt und haben es dann in der Europäischen Union zertifizieren lassen. Da musste das DIBT dann doch zustimmen, weil es ja einen Zwang zur Harmonisierung gibt. Wir haben davon profitiert, ganz klar.
Hanfanbau braucht Hartnäckigkeit. Das hat Nowotny in den letzten 2 Jahrzehnten erfahren. Doch wenn die Hindernisse erstmal bewältigt sind, sprechen die Qualitäten der Pflanze für sich, glaubt er.
In der BDM-Schrank dann.
In seiner Apotheke am Berliner Alexanderplatz öffnet Peter Wasmuth einen schweren Safe, geht in die Knie und greift zu einer kleinen blauen Plastikdose.
Das ist zum Beispiel jetzt hier Pedanius 22.1, das ist neue Charge, das ist ein Sativa, hat 22% THC und unter 1% Cannabidiol.
Legaler Medizinalhanf. Die blauen Dosen kommen aus Kanada. Der Apotheker stellt sie zurück, greift zu einer kleineren gelben Dose.
Gelbe, das sind dann die holländischen Sorten eben von der Firma Bedrocan. Das Bedrocan an sich selbst hat auch 22% THC. Das sind dann so in so 5 Gramm Dosen.
Seit 5 Jahren versorgt Wasmuth seine Kunden mit Cannabispräparaten. Anfänglich waren es nur eine Handvoll Patienten, die im Besitz einer Ausnahmegenehmigung waren. Seit Cannabisblüten als Medikament verschrieben werden können, hat er mehr als 100 Patienten in der Kartei.
Heutzutage muss man da schon vorplanen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach da anrufen kann beim Großhändler und sage, ich brauche irgendwie 100 Gramm Bedrocan. Schickt die mir das mal, sondern schlagen die Hände über den Kopf zusammen.
Peter Wasmuth beugt sich über einen Bestellcomputer. Keep cool, mahnt eine Magnettafel an der Wand. Rezept 35 Gramm steht mit Ausrufezeichen daneben auf einem Klebezettel. Es gibt mal wieder Lieferschwierigkeiten. Auf dem Bildschirm erscheint das Cannabis-Angebot der Großhändler. 25 Positionen zeigt Wasmuths Orderliste. Bestellen kann er aber nur rund die Hälfte.
Man hört ständig irgendwie von Firmen, die auf den Markt kommen wollen, die importieren wollen, die das und das sozusagen eben irgendwie in der Schublade haben. Aber meist hat es sich bis jetzt mal wirklich so in Rauch aufgelöst. Also da kam dann nie wieder irgendwas.
Viel Rauch um nichts im Medizin-Cannabis-Geschäft. Hinter den Kulissen ringen die Unternehmen um Marktanteile. Einige Importeure werden nicht mehr beliefert. Einige Unternehmen klagen gegen die Ausschreibung der Cannabis-Agentur. Eine Produktion in Deutschland ist noch nicht in Sicht. Vieles ist unsicher in Sachen Cannabisversorgung. Eines aber steht fest, der Preis ist gestiegen. Der Apotheker greift zu einer 5-Gramm-Dose.
Vorher waren es bei uns 67,50. Und durch die Gesetzesänderung und dann durch diese Verordnung sind es dann, also jetzt beim Bedrocan, 113,05 Euro, glaube ich.
Der Preis für die Legalisierung als sogenanntes Rezepturarzneimittel. Für das gilt automatisch eine Preisverordnung des Bundeswirtschaftsministeriums. Wasmuth verdient jetzt mehr als vorher mit derselben Arbeit und denselben Präparaten. Mit der Preissteigerung, sagt er, komme ich mir blöd vor.
An sich ist es schon irgendwie so eine Ernüchterung dann schon angekommen. Also wirklich dieses harte Geschäft, was man auch teilweise mitbekommt, dann so zwischen den Firmen, die Patienten, die einfach so schwer versorgt werden können und so schlecht versorgt werden teilweise. Also das ist dann schon ernüchternd.
Einige Kilometer weiter kommt Maximilian Plenert schniefend aus dem Fahrstuhl. Erkältet, einen Rucksack aus Hanffasern über der Schulter. Darin sein Laptop, ein Ordner, ein Butterbrot, eine Limonade und eine Dose mit Cannabisblüten. Medizin gegen die Folgen seiner Hyperaktivitätserkrankung.
Ich hatte dann einen Kassenarzt bekommen, der sich dann bereit erklärt hat, mir Cannabis zu verschreiben. Aber dann ging der eigentliche Knackpunkt los, die Kostenerstattung.
Der 34-Jährige stapft die Wendeltreppe nach oben zu seinem Büro. Seit einem Jahr gibt es nun Cannabis auf Rezept. Damit ist seine Ausnahmegenehmigung hinfällig geworden.
Wenn man das wirklich verordnet bekommen möchte, zulasten der Krankenkasse, dann muss man vorher diesen Antrag stellen. Dann gibt es auch einen ganzen Fragebogen, den der Arzt geschickt bekommt.
Plenert brachte alles auf den Weg und wartete. 5 Wochen haben die Kassen Zeit zu antworten. Kurz vor Ablauf der Frist bekam er seine Ablehnung und legte Widerspruch ein.
Dann hat es wieder 6 Monate gedauert, bis die Krankenkasse reagiert hat. Und dann hat der sogenannte Widerspruchsausschuss das sich nochmal angeguckt und kam zur Erkenntnis, dass es immer noch nicht zahlen.
Genervt schüttelt Plenert den Kopf. Früher hatte er eine Sondergenehmigung und musste selber für seine Cannabisblüten in der Apotheke zahlen. Bis zu 500 Euro pro Monat waren da fällig. Heute hat er ein Rezept in der Tasche und muss immer noch selber zahlen. Allerdings fast doppelt so viel wie vorher. Das kann sich der Vater von 3 Kindern nicht leisten.
Das Gesetz hat dafür gesorgt, dass der Druck, jetzt quasi entweder selbst anzubauen oder auch sich auf dem Schwarzmarkt zu bedienen, dieser Druck hat eigentlich zugenommen. Und dann ist der nächste Schritt halt der Weg vor das Sozialgericht. Da habe ich Klage eingereicht. Zum Sozialgericht zu gehen ist einfach. Viele Widersprüche und viele Klagen sind erfolgreich.
Dirk Rehan sitzt in seiner Wohnung am Küchentisch, vor sich eine Tasse Tee. Das Notebook ist zugeklappt.
Es hat wehgetan. Wir sind in ein Loch gefallen, auch weil wir monatelang neben unserer Alltagsarbeit, die wir alle haben, bis in die Nacht reingearbeitet haben, Sachen ausgearbeitet, irgendwie da sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt haben.
Das Ende seiner Cannabis-Vision. Wochenlang haben er und seine Kollegen kalkuliert. Am Ende haben sie kapituliert und keine Bewerbung bei der Cannabis-Agentur abgegeben. Sie haben keinen ausländischen Partner mit Medizinalhampferfahrung gefunden.
Wir haben uns nicht früh genug darauf vorbereitet, uns entsprechend präsentieren zu können. Also da wurden mehrere 10.000 Euro alleine für die Anbahnung von geschäftlichen Kontakten und geschäftlichen Partnerschaften ausgegeben. Da wurden wir eben wirklich von der Zeit überholt.
Rehan und seine Kollegen haben die Dynamik unterschätzt. Den Medizinalhampfmechanismus, der schon viel Geld bewegt, bevor überhaupt Geld verdient worden ist. Innerhalb weniger Wochen wurden so in Deutschland die Weichen für das zukünftige Cannabis-Geschäft gestellt.
Also Medcan wurde in Deutschland gegründet von Pierre Debson, einem amerikanischen Wissenschaftler, der in Deutschland lebt schon seit langem. Der wurde von dem kanadischen Konzern Canopy Growth aufgekauft. Ein anderer Teilnehmer in Deutschland, Pedanius, die wurden jetzt auch aufgekauft vom kanadischen Konzern für über 15 Millionen kanadische Dollar.
Unternehmen, die bereits über eine Lizenz zum Import von Medizinalhanf verfügten, hatten die Nase vorn, zusammen mit ihren ausländischen Partnern. Der Markt ist jetzt aufgeteilt, sagt Rehan. Internationale Hanfkonzerne haben das Sagen.
Da sind eben Konglomerate, Firmen entstanden, die sich strategisch aufstellen, die dann so Sachen sagen wie, naja, wir produzieren eben in Kolumbien das Gras und vertreiben es in Deutschland, ist ein toller Vertriebsstandort, forschen und entwickeln tun wir in Kanada. Und das ist der große Vorsprung, den die haben.
Die Cannabis-Globalisierung, da wird Deutschland zum Absatzmarkt, nicht zum Anbauland, während die Branche weiter boomt.
In Kanada ist eben jetzt ja der Fall, die haben beschlossen, für den Genussmittelmarkt legalisieren. Das heißt, da ist jetzt natürlich unglaubliche Fantasie drin, da ist jetzt richtig viel Geld drin und die bauen alle riesengroße Produktionsstätten auf, um diesen Markt, der da entsteht, bedienen zu können.
In der Hanffaserfabrik in der Uckermark füllt ein Mitarbeiter Häcksel in große Säcke ab. Rainer Nowotny grüßt kurz im Vorbeigehen, er ist auf dem Weg in die nächste Halle.
Und das ist ein neues Produkt, das ist eine Hanfkeilplatte, die hier als allererste Baustelle verarbeitet wird.
Ein Gabelstapler hebt eine große Platte in die Höhe. Zwei Arbeiter fixieren sie. In Zukunft sollen die Bauteile im Industriebau eingesetzt werden, wo schnell große Wände, etwa für Lagerhallen, errichtet werden müssen. Die Dämmeigenschaften, erzählt Nowotny, sind wesentlich günstiger als bei üblichen Konstruktionen. Ein Stückchen weiter testen Mitarbeiter die nächste Neuentwicklung, einen Hanfroboter.
Ja, der verarbeitet Hanf nach einem ganz neuen Prinzip. Und wird uns, wenn er dann entwickelt ist und dann auch in einer breiteren Form zur Verfügung steht, die Grundlage für einen Textilhanf schaffen. Also der Trend Bast und Holz, also Hanfholz, nur in einer Qualität, die man auf den großen Anlagen nicht erreicht.
Nowotny streicht über sein schwarzes Hemd. Es ist aus Hanffaser, made in China. Dort wurde die Verarbeitung von Nutzhanf auf allen Ebenen immer weiterentwickelt, sagt er. In der Uckermark beginnt nun die Aufholjagd.
Wir selbst sind eine Faserfabrik und wir wollen die Faser so weit veredeln, dass sie verspinnbar ist, also eine Textilfaser wird. Wir wollen, dass wir die textile Kette auch nach Deutschland wieder bringen. Vom Anbau, also sprich Hanf, über Spinner, Weber bis zum Konfektionär.
Hanfhemden aus der Uckermark, dank Robotereinsatz. Für Rainer Nowotny ist das nur eine logische Weiterentwicklung nach 20 Jahren Hanfgeschäft.
Die Hanfmacher. Cannabis-Renaissance auf dem Acker und in der Apotheke. Von Ernst Ludwig von Aster.